Ich möchte euch wieder entführen in die Liebesgemeinschaft der dreieinigen Gottheit vor Schöpfung des Universums. Manche von euch haben das so einen Zettel bekommen mit einer Liebesaufgabe, nicht Hausaufgabe, mit einer Liebesaufgabe. Bei allen, die noch keinen haben, muss ich mich jetzt entschuldigen, ich habe jetzt auch keinen für euch da. Aber ich kann demnächst wieder welche mitbringen. Es lohnt sich nämlich wirklich sehr. Und wer schon mal angefangen hat, aber in der Hälfte stecken geblieben ist, es lohnt sich wirklich sehr, diesen Zettel mit diesen Bibelstellen noch einmal zu bearbeiten, noch mal in der Stille durchzugehen. Es wird nämlich euer Herz wirklich berühren. Und ihr werdet den Papa und den Sohn besser kennenlernen anhand dieser Liste. Wir beschäftigen uns nämlich hier mit Gottes ewigen Vorsatz oder Gottes Plan. Gott hat ein Bedürfnis, er hat ein Ziel, er hat einen Plan. Ihr habt übrigens auch die Predigt damals nicht gehört. Ihr bekommt dann auch noch eine nachher. Gerne. Und dieser Plan ist zum Teil erwähnt in Kolosserbrief 1,16. Für den Adi habe ich übrigens eine Bibel mit Großdruck da. Die liegt da. Also wer auch mal zwischendurch in die Bibel reinschauen mag, kann das gern tun. Wer denkt, bis ich die Stelle finde, ist die Stelle schon wieder vorbei. Der kann auch einfach so entspannt zuhören. Ich werde es ja sowieso vorlesen. Also könnt euch ruhig entspannen auch. Aber wer es selber für sich prüfen möchte, kann Kolosser 1,16 aufschlagen. Und da heißt es, denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Dann auch in Epheserbrief 1,10 finden wir auch diese Stelle des Planes Gottes, dass er für die Verwaltung oder für die Heilsordnung, die er sich vorgenommen hat, bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, alles zu bündeln, alles zu vereinigen in dem Christus. Das, was in den Himmeln, das, was auf der Erde, ist in ihm. Und im 1. Korinther 15, 22, da finden wir eine interessante Stelle, da heißt es nämlich, beziehungsweise in Abvers 24, 15, 24, dann das Ende, also es ist das Ende der Welt hier beschrieben, oder das Ende des Universums. Was passiert am Ende des Universums? Das Ende, wenn Christus das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Was meint er mit Macht und Gewalt und so weiter? Er meint Dämonenmächte. Er meint alles, was Widerstand leisten könnte gegen Gott. Und es wird Christus überwunden und weggetan haben. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine, also unter Gottes Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass also Gott hat alles seinen Füßen unterworfen, nämlich den Füßen von Jesus, seinem Sohn. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Also der Vater selbst hat sich seinem Sohn nicht unterworfen. Er hat alles ihm unterworfen, aber seinen Sohn nicht. Sich selbst hat er nicht ihm unterworfen, aber sonst alles. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Also am Ende wird Jesus selbst sich vor dem Vater beugen. Zuerst wird Jesus alles zu Füßen gelegt, das ganze Universum, die ganze Schöpfung, alles wird unter den Füßen von Jesus sein. Und am Schluss nimmt Jesus das alles und unterwirft sich selbst auch nochmal dem Vater. Dass der Vater den totalen Triumph hier erlangt. Es wird also eine Zeit kommen, in der der Vater, Gott Vater, alles in Christus zusammenfassen wird. Und Jesus Christus wird das Haupt über allem sein, das Oberhaupt. Alles wird den Füßen von Christus unterworfen werden und der Vater wird dafür sorgen und das tun. Aber der Sohn wird, wie wir gesehen haben, alles dem Vater zurückgeben, sodass dieser alles in allem sein kann. Und hier kommen wir diesem ewigen Plan, diesem ewigen Vorsatz im Herzen Gottes sehr nahe. Und gehen wir nun zurück in die Ewigkeit vor der Schöpfung des Universums. Also wir gehen ganz, ganz vorne, gehen wir zurück und schauen uns das an. In der Ewigkeit da erleben wir etwas, was im dreieinigen Gott vor sich gegangen ist. Und das hilft uns, den ewigen Plan Gottes zu verstehen. Denn alles geht aus dem dreieinigen Gott hervor und was da geschehen ist. Das ist sozusagen das Vorspiel, das ist die Ouvertüre. In der Oper ist es so, die Ouvertüre, die greift alle Themen, alle Aspekte der ganzen Oper musikalisch schon mal auf. Da wird schon alles erwähnt. Und so ist es hier auch. Die, in der Dreieinigkeit ist diese Ouvertüre, hier wird alles, was später passiert, schon vorweggenommen. Gottes ewiger Vorsatz und Plan wurde vorab gebildet und er wurde zuvor durchlaufen und zuvor erfahren in der dreieinigen Gottheit, noch bevor es die Zeit überhaupt gab. Und das hat zu tun eben mit Römer 11, 36, aus ihm, aus Gott und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Also der Ursprung ist Gott, dann das Wie es geschieht, ist Gott und das Ziel, wo es hinstrebt, ist auch wieder Gott. Und hier wird eine Tatsache beschrieben. Und diese Tatsache, dass aus Gott, durch ihn und zu ihm hin alle Dinge sind, diese Sache kann zurückverfolgt werden, die kann man zurückverfolgen bis an den Anfang, bis in die dreieinige Gottheit vor aller Schöpfung. Und hier kann man das Ganze bereits erkennen und beobachten anhand der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Kann man es erkennen. In der Ewigkeit hat vor aller Zeit der Sohn völlig auf den Vater hin ausgerichtet gelebt. Und er war damit völlig zufrieden, völlig erfüllt. Und wiederum hat der Vater ganz für den Sohn gelebt. Hier haben zwei füreinander gelebt, in totaler Hingabe. Und auch der Vater war ganz zufrieden damit. Der Bezugspunkt für den Vater war der Sohn, der Bezugspunkt für den Sohn war der Vater, nichts anderes. Der Vater ließ sein Leben in seinen Sohn hineinströmen, hineinfließen. Und der Sohn hat dieses Leben zu ihm zurückfließen lassen. Der Vater lebte zur Verherrlichung des Sohnes und der Sohn umgekehrt wollte den Vater verherrlichen. Und wenn man die Herzenstür irgendwie geöffnet hat, durch eine Herzchirurgie, hätte man die Herzenstür beim Vater geöffnet, dann hätte man darin eine Botschaft gefunden. In dem Herzen des Vaters wären die Worte für alle Ewigkeit eingegraben und eingraviert gewesen, mein Sohn. Wenn man die Herzenstür vom Sohn geöffnet hätte, hätte man dort diese Worte gefunden, mein Vater. Das war ihr Ein und Alles. Der eine ganz für den anderen, der andere ganz für den einen. In der dreieinigen Gottheit gab es einen gegenseitigen und wechselseitigen Austausch von Leben, von Liebe und von Gemeinschaft. Und zwar zwischen dem Vater und dem Sohn. Und der Heilige Geist, der war auch da schon dabei, der war der Zusammenhalt, das Band dieser Liebe. Der Geist war das Leben, das zwischen beiden so ausgetauscht wurde. Und wir sehen hier eine Dynamik, wir beobachten hier etwas, eine dramatische Dynamik, nämlich ein sich selbst entleerendes, ein sich selbst ausgießendes und sich selbst hingebendes Leben beobachten wir hier. Wir beobachten es beim Vater, wir beobachten das Gleiche, diese Dynamik, diese Hingabe, die beobachten wir zurück umgekehrt auch beim Sohn. Wechselseitige Totalhingabe, wechselseitige sich loslassen, fliegen, sich vergessen, in diesem Strom des Lebens sich versenken. Und um es zu tun, hat der Vater sich selbst verleugnet, sich selbst zurückgenommen. Und hat sich hineingegossen in den Sohn. Und umgekehrt genauso. Der Sohn hat sich zurückgenommen, hat nur Augen für den Vater gehabt und hat sich zurückverströmt an den Vater. Und der Heilige Geist, der war im Verborgenen dabei und stellte sicher, dass jeder schön die Ehre bekam. Es war eine völlige Vereinnahmung, in Freiheit, in Liebe zugetan, und zwar im Geben und dann im Empfangen. Und dann, wenn man empfängt, wieder erneut zu geben, gar nicht lang zu behalten, gleich wieder zu geben, gleich wieder loszulassen, gleich wieder frei zu sein und sich zu verschenken. Der Vater wollte den Sohn erhöhen, nicht sich selbst. Der Sohn wiederum den Vater erhöhen. Und diese Sache, ihr Lieben, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das ist keine Fiktion, keine Erfindung. Das ist nicht Science Fiction. Das findet ihr hier, diese Wahrheit. Wenn ihr diese Bibelstellen studiert, die wohl versteckt sind in der Heiligen Schrift, die man nicht beim oberflächlichen Durchlesen findet, aber wenn man sie sucht, wenn man tief gräbt, dann findet man diese geheimnisvolle Urbeziehung zwischen Vater und Sohn in der Ewigkeit. Und diese Urbeziehung ist der Schlüssel, um Gottes Herz zu verstehen und um in die Intimität mit Gott vorzudringen. Und darum ist dies so wichtig. Und diese Sache ist ein Geheimnis. Paulus beschreibt diesen Herzensplan als Geheimnis. Warum beschreibt er sie als Geheimnis? Weil der selbst für die meisten Christen ein Geheimnis bleibt. Weil die Theologie der meisten Christen sich nur um Sünde und Erlösung dreht, aber nicht um Gottes Ursprungsplan der Liebe, wo Sünde und Erlösung gar nicht vorkamen, sondern Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Und darum ist diese Liste eine der wesentlichsten bibelstellen Listen. Die findet man nicht mal in einem Bibelstudienkurs. Die findet man nicht im Glaubensgrundkurs. Ihr werdet wenige Initiierte finden, die diese Sachen euch beschreiben. Ich habe 20 Jahre niemanden gehört. In Deutschland habe ich noch nie jemanden gehört. Sagt mir, wenn ich mich täusche, wenn ihr schon mal gehört habt, ich habe es nirgendwo gehört. Nirgendwo. Ich mache mich da nicht wichtig. Ich sage euch nur, es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, dass wir in Gottes Herz hineinkommen. Denn Gott will seine Braut schön und hübsch machen, bevor er wiederkommt. Und es wird bald sein. Leute, ein Nu und wir stehen vor ihm. Ein Nu und das Finale ist da. Leute, es ist schon Generalprobe. Leute, wir haben nimmer lang. Der Herr kommt wieder. Er kommt wieder in Herrlichkeit. Die Probleme werden sich nivellieren und relativieren und auflösen. Angesichts dessen, was bevorsteht. Manche von uns vielleicht machen vorher noch Beförderung einen Stock höher. Wenn es noch 20, 30, 50 Jahre dauert, sind manche von uns vielleicht nicht mehr dabei. Aber der Rest, der wird da kräftig mit dabei sein. Und ich sage euch gleich, es ist übermorgen. 50 Jahre ist übermorgen. Ihr wisst, was ich meine. Gerade die Eltern unter uns. Wir sollten die Hauptsache zur Hauptsache machen. Wir sollten uns nicht verzetteln. Wir sollten das Entscheidende vor Augen bewahren. Und deshalb ist das alles so wichtig. Ich versuche euch die Relevanz vor Augen zu führen. Die Wichtigkeit, die Bedeutsamkeit. Momentan wirkt manches abstrakt, fremd, befremdlich. Hey, was soll das sein? Was hat es mir zu sagen? Oh, ungeheuer viel. Wir werden es noch erkennen. Hier sind wir in der Wurzel des christlichen Lebens. Der Vater, was ist überhaupt das christliche Leben? Christliches Leben ist nicht Vorschriften halten. Christliches Leben ist nicht brav sein. Christliches Leben ist nicht alles vermeiden, was Spaß macht oder dick macht. Nein, das ist nicht christliches Leben. Christliches Leben ist das, was hier geschieht, was uns hier vorgelebt wird, nicht von Fleisch und Blut, sondern von dem lebendigen, dreieinigen Gott. Der Vater lebt auf den Sohn hin. Der Sohn lebt aus dem Vater und durch den Vater. Und er lebt zum Vater hin. Und das ist das christliche Leben. Aus Gott, durch Gott, zu Gott hin. Nichts anderes ist christliches Leben. Dein Fisch macht's nicht drauf, deine frommen Sprüche, deine Halleluja-Rufe, nichts davon kennzeichnet das christliche Leben. Nicht viel knien, nicht viel Traktate verteilen, nicht viel Andachten hören, Predigten hören, 5000 im Leben, 6000, weiß ich nicht. Nichts davon. Was ist christliches Leben? Aus ihm zu leben, durch ihn zu leben und zu ihm hinzuleben. Das ist das christliche Leben. Sobald man mal weiß, klingt es wie eine Binsenweisheit. Wie, ja, weiß man, müsste man, ist ja so logisch, so sonnenklar. Hey, es ist nicht so sonnenklar. Das verzettelt sich, das überwuchert sich von allen möglichen Aktivitäten und Action. Im Alltag, alles Mögliche machen Christen. Laufen rum auf die aufgescheuchte Hennen. Ich weiß das selber, war doch auch dabei. Aber Gott will das Wesentliche, das Entscheidende wieder dem ersten Platz einräumen. Er will first things first. Er will die Hauptsache wieder voranstellen, auf den Leuchter heben. Denn nur so kann die Gemeinde hervorgebracht werden, nach seinem Herzen. Leute, die Gemeinde, die wahre Gemeinde, die schöne Braut, kommt nicht zufällig daher, dass ein paar gut meinen, die Ärmel hochkrempeln und sagen jetzt, gründen wir halt Gemeinde, bauen wir was. Leute, ich habe was gesehen und ich bin dieser Vision nicht ungehorsam, wie auch Paulus sagte. Ich bin ein Visionär, ich bin jemand, der hat was gesehen. Ich habe so vieles aufgegeben, um diesen Weg zu gehen mit euch. Und manche von euch auch. Manche von euch haben sich hier rein verirrt, die glauben irgendwie, ach ja, ist ganz nett hier. Und im Moment ist es auch ganz nett. Ist ja schön und gut, es soll ja nett sein. Aber es geht um Gewaltiges. Wenn man mich gefragt hat, und so ein Pastor hat mich neulich gefragt, ob ich, ach, bist du Evangelist? Habe ich gesagt, nee, ich bin Brautführer. Hey, ich bin Brautführer. Ich mache die Braut, ich bin der Wellness-Typ für die Braut. Ich mache ein bisschen Kosmetik. Ja, ich schaue, dass der Braut gut geht. Hey, das ist ein Selbstverständnis. Ich mache die Braut hübsch. Ja, eine Braut, das ist übrigens die Gemeinde. Wer die Symbolik der Neuen Testaments nicht so ganz vertraut ist, seine Braut ist die Gemeinde, das sind wir, das sind Menschen. Und die macht er schön, die macht er so hinreißend schön, dass er sagt, wow, er wird verliebt schauen. Hey, der Herr Jesus wird verliebt reinschauen, wenn er euch sieht. Ich bin aus dem Heisel. Hey Leute, es ist nicht so Alltagstratsche, es ist gewaltig, was hier abgeht. Hey, die tollste Zeit unseres Lebens steht uns noch bevor. Nicht nur auf dieser Seite, sondern auf der anderen Seite. Und wir müssen nicht Harfe spielen wie Aloysius oder sonst was. Frohlocken. Nein, ich sage euch, gigantische steht vor uns bevor. Wir werden dabei sein, wie ganze Sonnensysteme entstehen. Gott wird uns fragen, er wird dich fragen, Willi, wie soll diese Galaxis heißen? Wie bei Adam. Er wird sagen, Sabine, gib mir, was hast du gerade Lust? Dann sagst du, ja, ein kleines Feuerwerk, eine Supernova, irgendwas. Und es werden Jahrmillionen an dir vorbeiziehen im Zeitraffer. Und du bist mal ein paar Millionen Jahre älter und schaust immer noch aus wie Forever Young 25. Hey Leute, es gibt was zu erleben mit Jesus. Und das sollte uns wirklich bewusst sein. Der hat nicht umsonst sein Leben gegeben, damit wir halt hier so Ach oder Krach über die Runden kommen. Der hat gigantisches Puls in seinem Herzen. Du, der hat was, da ist was im Busch, Leute. Da ist was im Busch. Gott brütet was aus. Und ich sag's euch, das ist die Fete. Das ist das Finale der Finales. Das ist die Fete aller Partys. Da schauen alle, die auf Ibiza abfeten, alt aus. Wirklich. Die schauen alt aus, wie sie alle heißen. Die Super-Promis und die auf, was weiß ich, den Seychellen irgendwo ein Grundstück mieten und dann eine super Privatparty machen. Leute, die schauen alle alt, die sind von gestern. Hey, unser Papa, wenn hier abfedet, wenn der also einschenkt, du, Gott ist kein Knausreiher, er ist kein Kleintreter, er ist kein Leisetreter. Hey, dein Becher fließt über. Ich sage, da wird ständig der Sekt rausschwappen und da wird ständig der Freudenwein drüber spritzen. Wird wurscht sein. Du sagst mal schon, weg in Jesu Namen und der Fleck ist hinfort. Ja, da wird man immer waschen müssen und, oh Mist, ich habe mich angetränzt mit Wein. Nein, da werden alle voll getränzt sein. Die werden sich nur mit den Leckereien, die werden sich laben am Hause des Herrn, am Tisch seiner Köstlichkeiten. Sie werden genießen ein nicht enden wollendes Vergnügen. Oh, das klingt aber nicht sehr christlich. Hört sich eher nach Leiden an. Hey, ihr kennt das Herz vom Vater nicht. Das ist Liebe, Hingabe. Hey, die haben die Bombenzeit ihres Lebens. So war es von Anfang, wie im Anfang, so auch heute und in alle Ewigkeit. Genau, dieser Spruch, der ist nicht so schlecht. Auch wenn er von der Oma kommt. Ja, der ist nicht übel. Manches ist alt bewährt. Hier sehen wir ein unverschämt gut draufseiende Gottheit. Hier sehen wir das göttlich gelebte Leben. Und das schon lange, lange bevor es das Universum gab, bevor wir geboren waren. Da spielte sich dieses beglückende Leben ab bei Gott. Und dieser Liebesaustausch zwischen Vater und zwischen dem Sohn, der zeigt uns, worin das ganze christliche Leben besteht, was es ausmacht, was es kennzeichnet. Es zeigt uns, es bedeutet, durch göttliches Leben zu leben. Sag mal, was hast denn du für ein Leben? Was hast denn du für ein Hundeleben? Nein, Entschuldigung, ich lebe göttlich. Mit Verlaub, ich lebe göttlich. Man gönnt sich ja sonst nichts. Na, es ist wirklich so. Wir leben göttlich. Simply divine. Es ist so. Nicht Greta Garbo, wir sind die Göttlichen. Okay? Hey, ihr schaut oft so ungläubig drein, als ob ich euch den Schmäh vom Onkel Fritz erzähle. Nein, das ist Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Das ist wirklich herrlich, was er vorhat. Aus dem göttlichen Leben zu leben. Und aus diesem Leben, aus diesem Herzen fließt die Gemeinde hervor. Aus dieser Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn sprudelt unsere Gemeinschaft hervor. Sprudelt die Gemeinde Jesu Christi hervor. Sie ist der Austausch von Gemeinschaft zwischen unserem Vater, zwischen dem Sohn. Und aus diesem Überfließen von göttlichem Leben der Christen zueinander, die das Leben empfangen vom Vater und die es einander Anteil geben, die übersprudeln und überfließen, dass es unter ihnen sprudelt und die es zurückgeben in Lobpreis und Anbetung und Danksagung. Sie lassen dieses Leben zurücksprudeln und aufsteigen, wie die Räucherwerk der Anbetung, das sind die Gebete der Heiligen. Wir lassen dieses Leben hochsteigen und er riecht diesen Wohlgeruch, er sagt, diese Fragrance, dieses Aroma, einfach super. Wirklich, da können die besten Parfümerien einpacken. Es ist sein Leben, das duftet. Es ist echt duftet, dein Leben. Hast du es gewusst? Dein Leben vor Gott ist echt, echt voll Dufte. So, und jetzt kommt der Haken. Jetzt kommt der Pferdefuß. Jetzt gehst du doch ins Eingemachte. Ich hätte schon gedacht, so schön um wahr sein. Nein, es ist trotzdem schön und es ist trotzdem wahr. Und es ist gar kein Haken. Das will uns der Teufel weiß machen. Jetzt kommt es zum Kreuz. Dieses Leben geschieht nur durch das Kreuz. Jesus hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Achtet den anderen höher als mich selbst. Nicht ich, sondern du. Hier wird konsequent vom anderen gedacht. Und das durchkreuzt mein Selbstsucht. Das gekreuzt mein Denken um mich selber, meine Ängste. Wo bleib ich? Was ist wenn? Was wird aus mir? Soll ich aber sagen, wenn jeder an den anderen denkt, dann ist an jeden gedacht. Hast du schon mal gemerkt? Schau mal deinen Nachbarn zur Linken an, den du das Abendmahl reichst und sag ihm, ich denke an dich. Und du sagst es, der rüft es rüber. Sag es mal zum Dankbarn zur Nachbarn zur Linken. Sag, ich denke an dich. Gibt es irgendjemanden hier bitte, an den nicht gedacht wurde? Ist doch schön, oder? Du brauchst nicht mehr an dich selber denken. Ein anderer denkt an dich. Weißt du, das ist, hey, der Teufel ist ein alter Lügner. Ein hinterfotziger, heimtückischer Lügner. Gemeingefährlich. Er sagt, wo bleibst denn dann du? Nein, jemand denkt an dich. Und ich sag dir eins, der andere kann besser für dich sorgen und besser für dich denken als du für dich selber. Das macht dich erst frei. Das ist die Anleitung zum Glücklichsein, an den anderen denken, den anderen höher zu achten. Das ist voll von einander stellen. Das ist das Wesen der Gemeinde, einander. Darum sitzen wir hier im Kreis, dass wir einander ins Gesicht strahlen und nicht die Nackenhaare bewundern. Ja, es hat alles so seinen Sinn. Manche haben sich zum ersten Mal vielleicht heute das Geheimnis ist gelüftet. Warum sitzen die wohl im Kreis? Ja, darum, damit wir einander lieben, einander sehen, einander genießen. Heute genieße ich mal den Helmut. Und ich genieße ihn und ich strahle ihn an. Und Helmut, du kannst ihn nicht verbergen. Es tut dir gut. Es tut ihm gut. Auch wenn es ihm vorher noch vielleicht schwer irgendwas auf dem Herzen lag. Es tut ihm gut. Und es tut einfach gut, einander zu genießen, einander lieb zu haben. Hey, ihr könnt hier bei der Predigt, ihr braucht nicht Löcher in die Wand starren. Ihr braucht nicht bemalte Kirchenfenster bewundern. Ach, der Maler hat aber komisch irgendwie diese Mütze gezeichnet. Nein, ihr könnt einander ins Gesicht schauen. Ihr könnt einander echt zuzwinkern und sagen, hey, und sagen, juhu. Und ja, ihr könnt einander gut tun. Ja, ich habe da nichts dagegen. Genussbekundungen wie, Halleluja, ist alles erlaubt. Ich darf es mir in Erinnerung rufen. Wir sind die Christen, wir sind die Göttlichen, wir sind die eine andere Lebensqualität gepachtet haben. Und zwar noch ohne zu bezahlen. Das ist All-Inclusive-Package für dich von Gott. Pachtvertrag unendlich. Immer verlängert. Ja, da brauchst du keine Flatrate mehr. Du hast eine Liebesflatrate. Du musst nicht mehr zahlen, du bist einfach Dauerdownload. Echt, so bist du drauf. Ich ärgere mich auch immer, wenn Telekom kommt und mich versucht, zu einem neuen Angebot zu anzudocken. Sage ich, hey, was wollt ihr? Kommt zu spät. Hey, wir haben die Superflatrate. Wir sind drauf, Leute. Wir sind echt drauf. Aber das ist eben das Kreuz. Weißt du, das Kreuz klingt immer so nach Blut und ich will keine Nägel. Hey, das Kreuz fängt vorher an. Das Kreuz bleibt. Das Kreuz war schon da ohne Sünde. Das Kreuz war schon da. Das Kreuz ist im Herzen Gottes. Das Kreuz ist das Geheimnis, das Zentrum des Lebens. Es ist die Einstichstelle. Es ist das große Plus. Das Kreuz ist kein Zufall. Das Kreuz ist das Plus. Ja, das Kreuz ist alles. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt. Daher kommt die Liebe zwischen Vater und Sohn. Das ist das Geheimnis des göttlichen Lebens. Es ist das Kreuz. Du gibst dich hin. Du lässt dich los. Du nimmst den anderen wichtiger als dich selbst. Das ist das Kreuz. Diese Selbstverleugnung. Wir haben immer gedacht, oh Gott, Selbstverleugnung in Sack und Asche. Und jetzt bitte noch irgendwie die, wie heißen diese Typen, die sich peitschen, die Flagge landen im Mittelalter. Oder in Philippinen heute immer noch. Dann gehen sie und schlagen sich den Rücken blutig. Das ist nicht das Kreuz. Das ist total perverse Verirrung. Das ist nicht das Kreuz. Das Kreuz ist, dich zum Genuss zu befähigen, indem du dich selber loslässt, indem du endlich begreifst, dass der andere an dich denkt und dass Gott an dich denkt. Hey, es denkt eine Mehrheit an dich. An einem schlechtesten Tag denken ganz schön viele an dich. Und Jesus betet für dich, er ist für dich gut drauf. Du bist nie vergessen, verlassen. Oh, ich bin Mutter, sind allein. Schwachsinn bist du nicht. Nie mehr allein. Es ist wirklich zu gut, um wahr, aber es ist die Wahrheit. Es ist wirklich gut. Es ist unendlich gut. Da haben wir einen. Halleluja. Einer ist schon am Genießen. Okay, der zweite Gang wird eröffnet. Oh, Herr Ober, zweiter Gang bitte. Ein Engel bitte, zweiter Gang. Den Hummer bitte. Den Offenbarungshummer. Als Gott das Universum erschuf, da will er eins mit diesem Universum. Er will, dass dieses Universum etwas widerspiegelt, etwas reflektiert, etwas abbildet, etwas sichtbar macht. Denn Gott ist ja unsichtbar, ist ein Geist. Die haben sich bloß gespürt, die haben sich gar nicht so gesehen. Die haben sich irgendwie im Geist wahrgenommen, so richtig. Ich weiß es nicht, ich bin nicht in der geistlichen Welt zu Hause, es war sehr genussvoll, aber es war irgendwie unsichtbar. Weil Gott ist Geist, er ist nicht sichtbar. Er wurde erst mit der Schöpfung, mit Jesus sichtbar. Aber auf einmal wollte er, dass diese Liebe sichtbar wird, für alle zu bestaunen, für alle zu bewundern, zum nicht mehr satt sehen. Ah, das wollte er mit diesem Universum. Das war seine meisterhafte, brillante, geniale Idee. Er wollte, dass die Geschöpfe untereinander in einer Symbiose, in einem wechselseitigen Austausch, in Geben und Nehmen, in Hingabe. Hey, geht's dir gut? Hey, lass dich verwöhnen. Hey, lass dich kraulen. Hey, lass dich nochmal drücken. Hey, das wollte Gott mit seinen Kindern, dass sie einfach genießen, einander guttun, wohltun. Das war der Plan, dass diese Liebe zwischen Papa und Sohn hier unten sichtbar im Kleinen abgebildet wird. Und dass er so eine Art Theater seiner Liebe hat. Was schauen wir uns denn heute an im Kino? Liebesfilm. Ja, Gott wollte das. Ich bin romantisch. Gott ist ein Riesenromantiker. Er hat Liebe im Herzen bis zum Abwinken. Und das wollte Gott. Und so sagt sich an einem Punkt der Vater, ich will ein Universum schaffen für meinen Sohn. Ich mache ihm ein Geburtstagsgeschenk. Ich will ein Universum erschaffen für meinen Sohn. Es wird, und zwar mache ich es aus meinem Sohn, er wird der Hauptarchitekt, Hauptbaumeister sein, er kann sich alles aussuchen, wie er es haben will, Geld spielt keine Rolle. Es ist herrlich. Wenn jemand sagen würde, verwirkliche deine Träume, deine Luxusvilla, alles, Geld spielt keinen Traum, hier die Range, hier der Whirlpool, hier was weiß ich was, Billardtisch, hier was weiß ich was du halt für dein Herz gerne hast. Hier die Minibar, hier der Golfplatz. Ich sag's euch, das kann doch alles nicht mehr ran an das, was wir haben. Ja, also jedenfalls sagt Gott zum Sohn, such dir's raus, was machst du? Du wirst der Hauptarchitekt, der Hau, Baumeister, es wird aus dir sein, es wird durch dich sein und es wird alles auf dich zulaufen. Von dir her, durch dich durch und wieder hin zu dir. Kreislauf der Liebe. Und er sagt, ich werde Leben schaffen in diesem Universum. Dieses Leben wird ein Gleichnis sein, eine Parabel, ein Abbild von diesem wunderbaren Leben, das wir erleben. Und das will ich haben. Und dieser herrliche Austausch zwischen Vater und Sohn, diese Liebe, diese Intimität, diese Frucht der Liebe. Was ist die Frucht der Liebe zwischen Mann und Frau? Ein wunderbares Kind. Ist die Frucht der Liebe. Darf ich euch verraten, was die Frucht der Liebe zwischen Papa und Sohn war? Was die Frucht der Liebe war, das Ergebnis, das Produkt dieser Liebe, Liebe, Liebe. Es war dieses Universum. Es waren alle Sonnenaufgänge dieser Welt. Es waren die schönen Tierwelten. Es war der Makrokosmos, der Mikrokosmos. Es war dieses Prachtstück von Universum, diese ganzen Galaxien. Das ist die Frucht der Liebe zwischen Vater und Sohn. Diese Liebe hat das Universum provoziert. Es ist ins Dasein geschleudert. Alle Lebensformen, alles, was es gibt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, angesichts dieser Erhabenheit, angesichts dieser alles überragenden, überbietbaren Grandiosität, dieser Herrlichkeit pur, das blendet dich angesichts dessen, was zwischen Vater und Sohn der Ewigkeit stattgefunden hat. Kommt jetzt der moderne Christ im 21. Jahrhundert daher, schaut sich die Welt an, schaut sich Gott an und denkt sich, das alles hier ist da für mich, damit ich gesegnet werde. Papa melken, segnen. Merkt ihr, wie krank? Merkt ihr, wie, was für ein Schlag ins Gesicht so eine Lebenseinstellung von Christen ist? Ach ja, ich sollte mir einen Zehnten geben, damit ein bisschen Rendite rückfließt. Ja, ich sollte mal wieder was tun, damit ich auch geheilt werde. Sollte mir ein bisschen beten, dass ich wieder mehr Segen habe auf der Arbeit. Das Gebetsleben vieler Christen ist nur selbstbezogen. Da gibt's kein Kreuz. Herr, segne mich. Herr, mach, dass der Chef mich beachtet. Mach, dass meine Frau, dass meine Kinder, dass die Oma. Es geht immer nur um mich, meiner, mir, mich. Oder ich, meiner, mich, mir. Zusammen sind wir vier. Es geht immer um diese Verdrehtheit. Es geht um dieses kranke Ich-Bezogenheit, die jeden Menschen unglücklich macht. Und zwar in dieser Wohlstandsgesellschaft schneller denn je. Merkt ihr, wie deplatziert, wie verfehlt, wie ignorant, wie, also, was für ein Wahnsinn diese Haltung ist eines Christen, angesichts eines solchen Panoramas der Liebe, zu denken, ach ja, Gott, jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen, mal wieder in die Gemeinde gehen, damit du mir noch magst, sollte ich mal wieder das machen und gute Tat, könnte nicht schaden. Hey, das ist alles so klein. Das ist so klein. Dein Gott ist zu klein. Dein Universum ist zu klein. Gott ist so viel größer, so viel erhabener. Er sprengt die Dimension deines Denkens, deines Empfindens. Dieser Vers, den sollte jeder von uns auswendig können. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Wisst ihr was? Wir geben aus Liebe. Wir fragen nicht, was für uns bleibt. Es bleibt eh das Maximum. Wir fragen nicht, was für mich rausspringt. Wir fragen nicht, was mit der Heilung. Natürlich haben wir Heilung, aber wir lieben doch den Heiler. Heilung ist ein Selbstläufer, wenn wir mit dem Heiler intim sind. Wenn wir den Heiler kennen, das ist die Heilung. Wisst ihr was, wir haben so viele Aktivitäten. Wir machen was, wir sind Fürbitter, wir machen das, wir mühen uns ab, wir haben Action, wir radeln wie das, der Hamster im Laufrad. Aber kennen wir ihn, aus ihm, durch ihn, zu ihm hin? Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und es wird umgesetzt im Kreuz, den anderen, Gott an erste Stelle zu setzen, den anderen höher zu achten. Das ist der Weg zum Glücklichsein des Christen. Sich selbst endlich überwinden. Die Buddhisten sagen es auch, der schwerste Feind, den man besiegt, ist man selber. Ja, das ist so, aber wir sind kein Feind. Den alten Feind, den alten Menschen am Kreuz entsorgt. Wir müssen unseren Einsatz, unseren Anfangspunkt ganz woanders machen. Nicht bei mir und meinem Bedürfnis, sondern bei Gott und seinem Bedürfnis. Bei Gott von Anfang an, von der Ewigkeit an. Was er für wichtig erachtet hat. Das ist die Weltformel. Das ist der Bauplan, der genetische Code des ganzen Lebens. Und an einem Punkt nun in der Schöpfung sendet der Vater seinen Sohn auf die Erde. Der Sohn wird ein Mensch wie wir. Und was tut Jesus, als er Mensch wird und auf der Erde wandelt? Was tut er wohl? Ich sage dir eins, haargenau dasselbe, was er immer getan hat. Er tut das, was er immer tat. Jesus hat als Mensch keinen anderen Modus gelebt. Er hat haargenau, identisch, 100% dasselbe gelebt, wie von Ewigkeit her. Es war ihm durch und durch vertraut. Er verleugnet sein eigenes Leben, seine eigenen Bedürfnisse. Er verleugnet sich selbst und fragt nicht, wo er bleibt, sondern er schafft in sich durch dieses Selbst sich zurücknehmen, schafft in sich ein Vakuum, ein Hohlraum, der gefüllt werden kann für die göttliche Liebe, für den Vater. Ich sage Selbstverleugnung, schafft den Hohlraum, schafft erst das Fassungsvermögen für die Liebe. Wir können die Liebe Gottes oft nicht nehmen und nicht fassen, weil wir zu voll sind. Unsere Hände sind voll. Gott sagt, wie wär's mal, den Junk, den Trash, den Müll abzulegen, dich selbst zu verleugnen und zu empfangen, meine Fülle, ist kein schlechter Deal. Du ziehst garantiert nicht den Kürzeren. Es ist so, wirklich. Der Gute ist der Feind des Besten. Hey, lasst alles fahren für Gottes Bestes, für Gottes Fülle, Liebe, Freude, Friede. Lasst die halbglückselig machenden Dinge doch los. Hat doch euch nie befriedigt. Lasst doch endlich das los. Nehmt euch zurück wie Jesus. Sagt, Herr Jesus, du hast es gemacht, du hast es drauf gehabt, du warst gut drauf. Es hat Gründe, Leute. Es hat Gründe, warum der Meister gut drauf war. Er hat sich selbst verleugnet. Er war der glücklichste Mensch auf Erden, obwohl er durch Not und Entbehrung ging. Hey, der war glücklicher als der Herodes in seinem schönen Palast. Der war glücklicher als Pontius Pilatus, der mal wieder eine Party schmiss. Ich sage, der war glücklicher. Der war glücklicher als der Cäsar. Wie hieß er denn? Verschiedene Cäsaren. Ich glaube, Claudius irgendwann war es, als er auf Erden ging. Kaiser Claudius. Der Claudius langweilte sich überdrüssig in Rom. Wieder einen Tag zum Rummerbringer. Schon wieder eine fade Girlshow. Die Tänzerinnen waren auch nicht gut und die Leopardennummer war auch flach. War, hey Leute, Jesus war glücklicher. Er war glücklicher. Damals gab es auch schon Partys. Dann hätte es damals schon Gala gegeben und die anderen Magazine bunte. Dann hätten sie die auch gelesen. Ach, die Prominenten. Ach, Caligula und Claudius und so weiter. Ach, die schnöden Kaiser bringen auch nichts Neues mehr. Ich sag's euch, er verleugnete sich selbst. Er ging den Weg des Glücklichwerdens. Er macht es für uns alle vor. Er ist das Meisterbeispiel. Er hat's drauf gehabt. Und er zeigt uns, es funktioniert. Und was tut der Vater mit Jesus? Na, auch klar, genau dasselbe, was er immer getan hat. Es gibt keinen Unterschied. Er will seinen Sohn verherrlichen. Er will seinen Sohn groß machen. Er sagt, dieser ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich meinen Genuss. So muss man das Wort Wohlgefallen übersetzen, damit es wieder richtig klingt. An dem ich mein Wohlgefallen habe, an dem ich meinen Genuss habe, an dem ich mein Vergnügen habe. Der lässt mein Herz höher schlagen, der Bub. Der lasst mir aus dem Heisel sein. Hey, Jesus in der Taufe, gehorsam, das Lamm Gottes beugt sich ins Wasser. Und der Vater steht da und sagt, hey, ich bin so stolz. Ich bin so, das ist mein Bub, das ist mein... Ja, das ist der Vater. Er schaut voller Stolz. Er hat diesen Schmachteblick im Himmel, wie er seinen Sohn Jesus dahin sieht. Und er gibt ihm alle Vollmacht dieser Welt. Der braucht bloß Schnippen, bloß in Hand. Er braucht nicht mehr lange beten, nichts mehr. Vater, ich weiß, vor der Grabkammer mit Lazarus. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Und damit diese begreifen, Vater, zeig es. Er betet, sie hören es alle. Und dann Lazarus kommt raus, boom, und die Liebe vom Himmel downgeloadet, boom, zack, und geht rein, und der Tote kommt raus. Jedes Wunder. Der Vater sagt es, you name it, I do it. All you can get, all you can ask. Der Vater sagt, ist mir egal, was du willst. Jedes Wunder erfülle ich dir, jeden Wunsch. Aber weißt du, was der Sohn sagt? Ich will, Papa, was du willst. Das ist der Testfall. Wenn der Teufel auch kommt, na, hast einen Wunsch frei, die Glücksfee ist da. Und dann ist die Frage, ob du das sagst, was Jesus sagst. Meine Speise ist es. Und hungrig war er, den Willen zu tun, dessen, der mich gesandt hat. Und sein Werk zu vollenden. Was glaubst du, Jesus hatte nur Augen für den Vater. Er hatte nur totale, sich verströmende, verschenkende Liebe. Er hat sich völlig verausgabt in dieser Liebe, bis zum letzten Atemzug, Vater, Papa, deine Hand lege ich meinen Geist. Und dann braucht es euch nicht wundern, dass keine Macht der Hölle diesen Jesus, diesen Wurm im Grab halten konnte. Die Auferstehungskraft Gottes. und er zeigte diesen Jesus hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Vor aller Augen. Die ganzen Spötter, alle, Pontius Pilatus, alle sind dargestanden wie die Flaschen. Aber der Triumph des Vaters, er hat ihn belohnt, hat ihm den höchsten Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass im Namen Jesu alle Knie sich beugen. Er hat ihn an den Spitze, an den Gipfel des Universums platziert, über allem, und sagt, schaut, das ist Jesus, er ist Herr. Amen. Klatschen ist auch mal angebracht, okay? Es sei denn, ihr seid sprachlos. Hey, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos über den Sohn. Ich bin sprachlos, außer mir über den Vater. Das ist Liebe. Hat mir keiner gepredigt. War immer so ein bisschen märchenstundenmäßig. Immer so ein bisschen nüchtern. Immer so ein bisschen weigeräuchert und ein bisschen religiös. Hey, ich bin so begeistert. Ich finde keine Worte. Bei mir haut's fast alle Sicherungen raus, wenn ich die Liebe auf mich wirken lasse. Hey, Leute, ihr braucht diesen Zettel. Das ist kein Waschzettel, kein Einkaufszettel. Das ist Liebe pur. Liebe pur ist deine Natur, aber das ist der Hintergrund dafür. Diese Liebe aus dem Vater, diese Liebe im Sohn fließt zurück. Diese Hingabe. Also, das ist einfach gewaltig, das ist einfach gigantisch. Dieser glückselige Austausch von Leben, von Liebe, von Gemeinschaft geht einfach weiter. Geht weiter und weiter und weiter und immer weiter. Das ist dein Leben. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Berufung. Das ist es nicht. Du fragst was. Wozu bin ich berufen? Oh Gott, wozu bin ich berufen? Du fährst auf Seminare, Berufsfindung hier, Berufsfindung da. Und dabei könntest du es finden in 1. Korinther 1,9. Gelobt sei Gott, der uns berufen hat in der Gemeinschaft seines Sohnes. Der uns da hinein berufen hat, was der Vater schon von Ewigkeiten an zeitalterlang genoss. Und jetzt war aber Jesus Mensch. Vorher war nicht Mensch, aber jetzt war er Mensch. Wie mir Jesus hat den Test angetreten, es funktioniert auch als Mensch. Hey Leute, Überraschung, es funktioniert auch mit Fleisch und Blut, es funktioniert für euch auch. Ihr könnt einsteigen. Das Spiel ist eröffnet. Ihr könnt mitspielen und alles gewinnen. Nichts verlieren, alles gewinnen. Na doch, ihr könnt was verlieren, euer Ego. Halleluja. Gute Nachrichten. Oh, ist es schlecht? Nein, gute Nachrichten. Und bis das los, plagt sie nimmer. Entsorgt. Dein Ego hat immer einen Schatten. Nur Lucky Luke schießt schneller als sein Schatten. Aber sonst ist der Schatten immer dabei. Und ich sage dein Ego, dein Schatten, nämlich Sorge. Wer sein Leben behalten will. Martha, du hast viele Sorgen. Sorgt euch nicht. Warum hat er es gesagt? Nach dem Motto, don't worry, be happy. Der kommt auch öfter nach Salzburg, der Bobby McFerrin. Aber ich sage, übrigens, er ist auch Christ. Darum kann er auch so singen. Hast du es gewusst? Bobby McFerrin ist Christ. Der ist Christ. Darum kann er sagen, don't worry, be happy. Da gibt es sogar einen geistlichen Text in dem Liedl. Ja, wenn er mit dem Festspielhaus in Salzburg ist, mit dem Mozarteum-Orchester, dann sagen wir, hey, Brother. Du hast Ahnung, Kerl, du hast Ahnung. Hey, diese Freude, diese Ausstrahlung, die hat die ganze Welt verzaubert mit dem Lied damals. Ja. Der hat eine Peilung, der hat eine Ahnung gehabt, wie man glücklich wird, wie man nicht sorgt. Dem das Ego loslässt. Und das ist so eine intensive Gemeinschaft von Liebe. Das hat sich eben so hochgeschaukelt, das hat sich so verdichtet, dass diese Liebe nicht zwischen Gott Vater und dem Sohn bleiben konnte. Das war einfach nicht möglich. Sondern diese Liebe, die musste sich verschenken, die musste sich erweitern, das hat alle Grenzen gesprengt. Die haben sich so geliebt und die Liebe schaukelt sich hoch, wird stärker und so wie eine Badewanne, ein Pärchen in der Badewanne. Hey, jetzt müssen wir leiser treten, weil jetzt schaukelt sich hoch, wir sind wie pubertierende Kinder. Ach, ist doch wurscht. Und wupp, ist das Badezimmer überflutet. So ähnlich stellen wir es vor. Wie so ein turtelndes Pärchen in der Badewanne oder im Whirlpool. Und auf einmal, wupp, Papa, jetzt ist übergeschwappt, jetzt haben wir Universum. Das ist die Liebe, die schwappt über, schwupp, Überschwemmung, Universum. Ja, und dann haben wir Universum. Ist eine Milchstraße. So war's. Haben in Milch gebadet und schwupp. Na, Spaß beiseite. Aber echt, diese Liebe schwappte über und schon. Und ich meine, die alten Griechen haben gedacht, die Milchstraße, da hat irgendwie der Zeus zu viel bei der griechischen Göttin gedrückt oder was auch immer und dann ist zu viel. Nein, das war ganz anders. Hey Leute, ihr Griechen, ihr alten Griechen, das war ganz anders. Das war ganz anders als bei eurer Mythologie. Das war ganz anders. Schickt den Zeus in Ruhestand, das war der Papa. Das war der Papa. Und Jupiter und wie sie alle heißen mit den Römern, das war doch auch nur eine flache Abklatsch. Und Teutates half da den Gallien auch nicht weiter. Nein, es war einfach der Papa. Der Papa und der Sohn, die haben sich lieb gehabt und da kam das Universum raus. Und der Plan war eben jetzt folgender. Dass es ein Ziel gibt. Es gibt ein Ziel. Von Ewigkeit her, auf der Erde, als Jesus war, und bis heute gibt es ein Ziel. Auf dieses eine Ziel arbeitet der Papa unermüdlich und fieberhaft hin. Dauernd, ständig. Nämlich, er möchte seinen Sohn dem absoluten Vorrang, er möchte ihn so belohnen, er möchte ihn so überschütten, er möchte ihn so auf das Treppchen heben. Und auf dieses Ziel arbeitet der Papa hin. Er hat alle Dinge auf seinen Sohn hingeschaffen. Alles, jede Fliege, jede gemeine Bettwanze, jeden Schmetterling, jedes Gnu, was weiß ich was. Uns alle, wir alle sind für seinen Sohn geschaffen. Für ihn. Es gibt 1 Million Käfer. Ich meine, der Alex Thompson, ein Käfer-Fan, der sagt, er war mal in Wien und da gab es 1 Million Käfer. Er hat fast gesabbert vor den Auslagen, sagt er, so weg war es. Eine Frau musste ihn dann aus dem Museum zerren. Du, 1 Million Käfer, nur Käfer. Alle für den Sohn geschaffen. Leute, ich sag's euch. Es gibt Blumen, die sieht fast kein Mensch. Es gibt Sterne, die hat noch keiner gedeckt, die wird auch keiner mehr entdecken, bis Jesus kommt. Da sagt der Hedge Patch, die habe ich nur für mich, die sehe nur ich, die sieht nur Jesus. Es gibt da ein paar unten, es gibt in der Unterseewelt, da gibt's Viecher, das ist die verborgene Welt, die Tiefsee. Die hat noch kein Mensch erforscht, auch heute noch nicht. Aber Gott füttert die dauernd, der sagt, du böser Anglerfisch mit dem Ausfindet Nemo, der war auch noch lange nicht bekannt. Dieser mit den langen Zähnen und der so diese komische Laterne davor hat, so, du bist ein Edge-Page-Fisch, ja, an dir freue ich mich. Hey, wir sind alle für seinen Sohn geschaffen, auch der Edge-Page-Fisch. Alle für den Sohn geschaffen. Und eines Tages wieder alles bündeln, zusammenfassen und verschnüren, alles kommt dann in dieses Ultra-Package zu ihm. Und so hat der Vater immer auf seinen Sohn hingelebt. Es wird ein Tag kommen, wo der Vater alles diesen Füßen von Jesus unterwerfen wird. Jesus wird sichtbar für alle, der Herr der Herren, der König der Könige sein. Er wird das Oberhaupt von allen sein. Er wird den Vorrang haben, den ersten Platz von allen. Das ist die Art des Vaters, auf seinen Sohn hinzuleben. Das hat der Vater vor. Das ist das Wohlgefallen, das Vergnügen, das Vorrecht des Vaters, seine Ehre, alles für seinen Sohn zu tun. Aber wenn das geschehen sein wird, dann will der Sohn sich einfach revanchieren. Er will einfach auch überfließen. Er wird dann all das nehmen, als Oberhaupt von allem. Er wird alles dem Vater wieder zurückgeben. Und Gott wird der Vater von allem sein. Und seht ihr, all das ist schon immer in unserem dreieinigen Gott angelegt gewesen. Immer schon so geschehen. All das hat schon seinen Vorspann, sein Präludium erfahren. Und all das geschieht auch jetzt und hier in dieser Welt. Heute in dem dreieinigen Gott. Und all das wird in Ewigkeit immer geschehen. Und jetzt kommt die erstaunlichste Nachricht des Evangeliums. Und damit komme ich zum Ende. Du und ich, wir sind eingeladen worden in diesen Austausch von Leben, Liebe und Gemeinschaft. Wir sind eingeladen. Wir haben, weißt du, man freut sich, ich war mal eingeladen beim Bürgermeister, war ein netter Empfang, gab viel zu essen, war wirklich nett. Es waren ja bloß 2000 Leute eingeladen, so mit Fackel, Feuerwerk und es war wirklich nett. Der Alex war ja auch dort, gell? Aber ich muss ehrlich sagen, so berauschend, es ging nicht los mit 5 verschiedenen Sektsorten. Elisabeth war auch da. Ich weiß, wir haben danach ausgetauscht, es war nett, aber es war irgendwie, es war auch nur nett, ja. Aber wenn du beim Papa eingeladen bist, also brauchst du nicht Leid sehen, brauchst du denken, ah, oh, da würde ich auch gerne dabei. Ich sag's euch, ich habe nicht viel versäumt. So viel war es nicht. So toll war es nicht. Einen grünen Sekt trinken oder was? Gab nicht mal Kaffee. Beim Papa gibt es so viel mehr. Der Papa gibt euch echt Freude. Halleluja. Aber wir sind eingeladen worden, in dieser Liebe, in diesem Leben, diesem Austausch teilzuhaben und teilzunehmen für immer. Gott, der Vater, wollte die Gemeinschaft zwischen sich und dem Sohn ausdehnen. Denn es war so immens viel Liebe zwischen ihm und dem Sohn, dass das aus ihnen herausplatzte und herausbarst. Und daraus kam die ganze Schöpfung. Daraus kamen du und ich. Ich sage dir heute, was ist dein Ursprung? Nicht vom Affen, hallo, sondern aus der Liebe des Vaters und des Sohnes kamst du hervor. Du bist erwählt worden in Jesus, in dem Sohn, in dieser Liebe. Bist du erwählt, bist du geplant, gewollt, begehrt, voller Sehnsucht vor Grundlegung der Welt, um Teil dieses Austausches sein zu können. Das, ihr Lieben, hoffentlich merkt es euch, weil es ist so gewaltig, das können wir vergessen. Das ist das Geheimnis des Planes Gottes. Das ist sein Herzensplan, sein Herzensanliegen, für das er will, dass wir leben. Für diesen Plan. Das ist sein ewiger Vorsatz. Und dieses Leben ist von ihm, durch ihn und zu ihm hin. Es geht dabei nicht um unseren Nutzen, sondern um den Nutzen für ihn, um sein Bedürfnis, um sein Vergnügen, um sein Wohlgefallen. Das könnt ihr, glaube ich, verstehen. Das ist der Grund, warum du auf dieser Welt bist. Dazu wurdest du erschaffen. Gott hatte das starke Bedürfnis in sich, diese intensive Liebesgemeinschaft zu erweitern und dich einzubeziehen. Und deshalb sind wir heute hier. Hier gibt es keinen menschlichen Ruhm. Ich glaube, wer das mal verstanden hat, der hat aufgehört mit Angeben. Hey, Angeben wird so lächerlich, wird so banal, wird so, entschuldige, wirklich, was will man angeben angesichts einer solchen Herrlichkeit? Es gibt hier keine Selbstsucht, keinen eigenes Verdienst und so weiter. Er hat dich hineingestellt in die Liebe zwischen Vater und Sohn. Und er sagt, also wie sagt man da, irgendwie volles Rohr oder schussfrei oder irgend sowas, auf alle Fälle Feuer. Er sagt Feuer. Feuer! Ja, wie in diesen Piratenfilmen, Fluch der Karibik und so. Er sagt Feuer und es knallt aus allen Kanonen. Aber es knallt aus den Liebeskanonen. 50.000 Liebeskanonen, alle Schleusen auf. Die Schleusen des Universums werden aufgemacht. Und jetzt, wie lange versprochen, kommt die Axe-Werbung. Ihr kennt diese Werbung, Vitalizing Shower Gel, ja, von Axe, ja. Und da gibt es diese Werbung, wo man diese 10.000 Frauen in also fanatischer, also Wahnsinnshaltung rasen die los. Die Amazonen durch den Urwald. Überall kommen sie aus dem Wasser raus, wie die Wassernixen. Sie kommen vom Strand, sie kommen von den Felsen. Sie rennen alle wie von der Trandel gestochen auf ein Ziel zu. Und dieses Ziel sieht man am Schluss dann, da steht ein Mann, der glückliche oder der Schreckliche, der so viel erleben muss, wie sich 5.000 Frauen auf den stürzen. Er steht da und hat dieses dieses Spray. Und ich sag dir eins, es sind 50.000 Liebesrohre, Liebeskanonen, Schleusen offen. Und der Vater, und du stehst da, und der Vater sagt Feuer! Und du stehst da, und überall stehst du im Kreuzfeuer der Liebe. Ich sag dir, er sagt, gib's ihnen volle Kanne! Und du stehst da, und er zündet, und du bist unter Vollbeschuss, unter volles Rohr, und er gibt's dir voll! Ich sage, das ist deine Berufung, das ist deine Bestimmung. Dazu bist du auf der Welt. Feuer, sagt er, Feuer. Und ich hoffe nicht, dass ihr denkt, ich übertreibe. Ich habe wieder mal sträflich untertrieben. Ich habe, Entschuldigung, ich bitte um Vergebung. Ich habe mal wieder tief gestapelt. Man kann mit menschlichen Worten diese Liebe nicht ermessen, sich nicht annähern, sie nicht ausloten. Aber ich habe meinen Menschen Möglichstes getan. Wahrscheinlich habe ich auch überzogen, ja, so ungefähr ein paar Minuten, aber hey, das ist alles immens, das ist alles maximal, das ist alles XXL, nicht XX Lutz, das ist XX, Jesus, ja, das X ist eigentlich jedes Zeichen für Christus, das Chi aus der griechischen Sprache, das XXL, Jesus L, Jesus Liebe, Jesus, XXX überall, das ist deine Bestimmung, das ist dein Ein und Alles, das ist deine, hey, das ist einfach genial, Leute. Hier gibt's keine Egozentrik. Das wäre alles so lächerlich angesichts dessen. Hier gibt's kein Festhalten, kein Nehmen, um zu behalten, keine Angst mehr. Hey, wenn die Schotten auf sind, kann sich kein Dämönchen der Angst mal, hoch, du kommst zu kurz, wusch, hat die Liebe hinweggeblasen. Der hängt weg, die Liebeskanone, die Liebeskugel schleudert diesen Dämon der Angst. Wo bleib ich? Und er wird hinweggeschleudert auf die Müllhalde des Vergessens, wo er hingehört, in den finsteren Pfuhl. Klappe zu, aus ist, ausgemurkst. Ja, es gibt keinen Raum mehr für die Angst, für die Sorge, für die Minderwertigkeit. Ach, ich habe einen Wurm. Vorbei ist es, ich sage euch, es ist vorbei. Für immer im Plus, für immer geschafft. Für immer im Herzen Gottes, immer ein Platz. Alles dient für ihn, zu seinem Wohlgefallen. So dürfen wir Christen ein Volk sein, das nicht auf die eigenen Bedürfnisse schaut. Ach, hat mich der Pastor heute gegrüßt. Nein, es geht nicht mehr drum. Und wenn ich dich 3 Wochen vergessen würde, hey, grüß mich, ich freue mich auch über deinen Gruß. Ich grüße dich wirklich zurück, ich gebe dir auch einen kräftigen Drücker nachher, vergiss mich auch nicht. Ich bin meistens oben beim Beten, ihr kommt rein, umarmt alle, ich gehe oft leer aus. Hey Leute, ich liebe euch wirklich, ich liebe euch. Und aus diesem Grund schauen wir nicht mehr auf unsere Bedürfnisse, auf den Mangel, schaut nicht aufs Problem, ihr seid Teil der Lösung. Wir haben die Lösung gepachtet. Wir sind Dauermieter bei der Lösung. Schaut nicht auf euer Bedürfnis. Schaut nicht mehr auf den Mangel. Jutta, du hast es im Zeugnis gesagt. Schaut auf die 99%. Es ist viel zu wenig. 99,9% die Computermaschinen drehen durch, weil es so ein verschwindender Anteil des Mangels ist, verglichen mit den Segnungen. Gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt in Christus Jesus. Auserwählt von Urgrundlegung der Welt an. Gewollt, geliebt, errettet, erlöst, gerettet. Hey, ihr habt's geschafft. Es gibt keinen Grund mehr zum Sorgen. Und du sagst wie Jesus, Herr, hier bin ich, um von dir zu leben, um durch dich zu leben, jeden Tag. Ich stehe auf und genieße und sage, ich lebe durch dich. Ich ziehe dein Leben, ich ziehe dein Register, ich gebe es mir wieder voll. Und ich habe so viel, ich fließe über. Hey, ich habe so viel Energie in mir, überschüssig, wie die pubertären Typen, die wissen nicht, wohin mit der überschüssigen Energie. Ich könnte Bam ausreißen. Ich komme morgen früh, du wirst reinkommen. Ich verspreche nicht zu viel. Du wirst das Büro fluten. Fluten mit Eustress, mit Euhormonen. Ich sag's dir, alle möglichen Kolleginnen werden dir an dem Schreibtisch nicht mehr weggehen wollen. Adi, du wirst es sehen. Du kommst rein und der Tag, die Woche ist gerettet. Du kommst rein und die sagen, hey, wo warst denn du? Du bist da super drauf, muss der Urlaub sein. Sagst du unter anderem. Hey Leute, wo ihr hingeht, geht ins Kaffeehaus morgen, geht das Seniorentreffen, was weiß ich was. Hey, ihr seid der Brüller, ihr habt den Tag eures Lebens. Hey, thank God it's Monday. Danke, nicht it's Friday. Danke Gott, dass Montag ist. Hey, der Wecker läutet noch ein Tag. Ich ziehe das Leben aus dir. Ich lebe durch dich und zu dir hin. Hey, da braucht man nicht mehr uns fragen, ob ein gutes Werk hier oder da ist. Das ergibt sich von selbst, ein Selbstläufen, Automatismus. Es strömt hervor wie aus Christus. Und du sagst, ich darf von dir leben, durch dich, auf dich hin. Du hast mir das gleiche Leben gegeben, das zwischen dir, Vater, und dir, Jesus, hin und her fließt. Um dich selbst zu verherrlichen. Dieses Leben, wo ich mich selber verleugne, um so viel mehr Herrlichkeit zu erlangen. Meine Freude ist es, meinen Bruder, meine Schwester zu sehen. Das ist das Rezept für eine glückliche Ehe. Das ist das Rezept für eine glückliche Familie. Es ist alles angelegt in dieser Liebe, die sich hingibt von Vater und Sohn. Das Leben, das zwischen Sohn und Vater hin und her fließt. Dieses Leben verleugnet sich selbst, um ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen, ihn zu erhöhen, um ihn darzustellen, ihn sichtbar zu machen, ihn auf den Leuchter zu heben. Und wisst ihr was? Das ist der Grund für die Gemeinde. Nicht um ein paar karitative Zwecke zu erfüllen, um halt auch einen Kirchturm und einen Leuten haben, sondern der Zweck der Gemeinde, die Aufgabe, die Berufung der Gemeinde, ist diese Liebe sichtbar zu machen, dass wenn ein Mensch zur Tür reinkommt, dass er eins merkt, wie haben sie sich so lieb? Das war das Kennzeichen der ersten Christen. Hey, ich halte diese Liebe nicht aus. Aber wisst ihr, wie man da hinkommt? Ich muss ohnehin noch das nächste Jahr das alles ausführen, weil die Zeit zu kurz ist. Ihr merkt schon, ihr müsst wiederkommen. Hey, aber ich muss euch sagen, hey Leute, räumt eure Gedanken auf, macht Gedankenhygiene. Nicht nur Haushaltsputz, sondern macht auch Gedankenhygiene. Kritisiert nicht mehr. Schaut nur aufs Problem. Kommt nach vorne, sprecht die Wahrheit, sprecht die Ermutigung, sprecht die Liebe, sprecht die Freude, sprecht das Wort. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Ich sag's euch, wir wissen den Weg nach vorne, wir wissen den Weg in die Glückseligkeit, wir wissen ihn. Wollt ihr ihn gehen? Amen, ich will ihn gehen. Ich will ihn gehen mit euch. Ich bin bereit, alles zu geben, auch mein Leben. Und wir werden auch unser Leben dafür geben. Diese Liebe legt auch das Leben nieder, wenn es sein muss, weil das bedeutet nichts mehr. Du hast ja eh alles. Du gibst dein Leben hin dafür. Du gibst alles hin, weil du bist erfüllt. Du hast etwas gesehen, was die Leute nicht gesehen haben. Eine Freude, eine Fülle, eine Immensität. Eine Großartigkeit. Du hast etwas gesehen, was wenige gesehen haben. Und Gott sagt, glückselig die Augen, die sehen, was du siehst. Hat er den Jüngern gesagt. Glückselig. Zu beglückwünschen die Augen, die sehen, was du siehst. Zu beglückwünschen, Christine, die Ohren, die hören dürfen, was du hörst. Denn Weise und Mächtige und Propheten haben begehrt und haben viel Geld ausgegeben. Und Könige und Gelehrte und Gurus. Sie haben begehrt zu sehen, was du siehst, sie haben es nicht erlangt. Und zu hören, was du hörst, und sie haben es nicht empfangen. Wisst ihr, was ich in eure Gesichter schaue? Hey, ihr seid das größte Geschenk für mich jeden Sonntag. Wirklich, ich liebe euch. Es ist so viel Herrlichkeit. Es kommt so viel zurück. Ich darf hier stehen wie dieser Achsemann. Ich darf hier stehen und ihr macht die Schleusen auf. Gebt mir Feuer. Habt ihr Feuer? Wenn nächstes Mal einer fragt im Pub, haben sie Feuer? Sagst du, aber klar doch. Und das mäht ihn nieder und er sagt, hey, wie seid denn ihr drauf? Ja. Habt ihr Feuer? Hey, bis als Christen mussten wir passen, sagen, nicht Raucher. Und diesmal sagen wir, aber klar doch, du bist eine feurige Frau. Du bist ein heißer Feger. Warum? Weil der Christus in dir lodert. Ja, Jutta, hey, du bist drauf wie 25. Man sieht's an ihr, oder? Ich meine, das ist der Hammer. Andere denken, was mache ich bloß? Reicht meine Pension? Die sagt, hey, ist mein Herz groß genug für die Segnungen? Ich genieße wieder mal. Hey Luther, du machst uns happy, echt. Weiter so, ich sag's dir. Weiter so. Halleluja. Und wenn das, ich weiß nicht, ist das eine gute Botschaft? Also wenn das keine gute Botschaft ist, weiß ich nicht, was es ist. Halleluja. Und jetzt kommt die Liebesaufgabe fürs nächste Mal, zur nächsten Predigt. Wir sind am Ende, aber es gibt einen zweiten Schlüssel. Der erste Schlüssel, um Gottes Vorsatz und Plan zu erfassen, ist diese Liebesgemeinschaft, die in Bibelstellen verstreut ist im Neuen Testament und ein bisschen im Alten. Auf dieser Liste habe ich es drauf. Der zweite Schlüssel in das Herz Gottes geschieht über 4 Kapitel der Bibel, in denen es keine Bezugnahme gibt auf Sünde, auf Probleme, auf den Teufel, auf den Tod oder sonst was. Es sind nur 4 Kapitel. Und manche von euch wissen schon, wer es ist. Es sind die ersten 2, es sind die letzten 2. 1. Mose 1, 2 und Offenbarung 21, 22. Die Schlange kommt erst in Kapitel 3. Es gibt keine Schlange, kein Teufel. Hey, was mache ich bloß, wenn es keinen Teufel mehr gibt? Weiß ich nicht, wen ich ärgern soll. Nee, in diesen Kapiteln findest du eine Symmetrie, eine Entsprechung zwischen Anfang und Ende, Urzeit und Endzeit. Und ich sage dir als Hausaufgabe, nimm diese 4 Kapitel dir vor und vergleiche, welche Dinge du in beiden Bereichen spiegelbildlich erwähnt findest. Und ich sage schon mal ein Beispiel, was man da zum Beispiel finden kann. Denn diese Dinge, die du da findest, geben dir Aufschluss auf dieses Geheimnis des Herzens Gottes. Du findest zum Beispiel in 1. Mose 1, 2 und Offenbarung 21, 22 findest du Himmel und Erde. Bei beiden Kapiteln erwähnt. Schreibst du hin, Himmel und Erde. Du findest das Meer. Du findest den Geist Gottes. Du findest ein Lamm. Ja, das Lamm auf dem Thron. Ja, aber gibt es ein Lamm in 1. Mose 1, 2? Vielleicht nicht direkt als Lamm erwähnt. Aber zu welcher Tiergattung gehört denn ein Lamm? Kleinvieh. Kleinvieh ist erwähnt. Das Lamm ist versteckt und subsumiert unter dem Kleinvieh. Es gibt das Lamm. Merkt ihr? Also nicht nur das Vordergründige, auch das Tiefgründige. Er findet Licht, er findet den Baum des Lebens. Ganz interessant. Er findet die Frau, das Herrschen, die Frucht. Ich lese nur so vor, das sollt ihr selber rausfinden. Sonne und Mond, Gold, Menschen, Schaffen, Edelstein, Reinheit, Reines. Dann findet den Fluss, die Quelle, Dann sowas kann man auch noch finden, die Zahl 4. 4, da sind es 4, da sind es 4. Die Zahl 7, da sind es 7 so, da sind es 7 so. Okay, verstanden? Ihr sollt alles aufschreiben auf euren Zettel, oder ich bitte euch drum, was sich sowohl am Anfang wie am Ende wiederfindet. Bis zum nächsten Mal. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.